Hallo, ein kurzer Hinweis, bevor es gleich mit der Podcast-Folge losgeht. Während dieser Folge unterhalten wir uns über die Karte Jump Flip aus dem Ghost Spider Deck. Kurz bevor dieser Podcast aufgenommen wurde, 2 Tage davor, gab es eine Regeländerung, die Verteidigungsereigniskarten betrifft. Und zwar war es bis dahin so, dass diese nur während eines gegnerischen Angriffs gespielt werden dürfen. Da hatten wir auch schon mal die Diskussion im Podcast, im Discord über die Karte Shieldblock von Captain America. Diese Regel wurde jetzt geändert, deswegen werden wir sie im Podcast falsch erklären. Ihr könnt auch Verteidigungsereignisse spielen, solange der Trigger für dieses Ereignis ausgelöst wurde. Im Fall von Jump Flip ist es zum Beispiel, wenn du irgendeine Menge von Schaden bekommen würdest, kannst du Jump Flip spielen und 2 davon verhindern. Das muss nicht zwangsläufig mehr durch einen gegnerischen Angriff kommen. So, mehr wollt ihr eigentlich gar nicht. Viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Champions und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 11. In letzter Zeit relativ viele Podcasts. Und natürlich bin ich, wie eigentlich immer, nicht allein, denn der liebe Björn ist da und Jonas ist da. Die beiden kennt ihr jetzt schon, bestimmt schon zu Genüge. Die sind nämlich sehr häufig dabei. Schön, dass ihr wieder dabei sein konntet.
Hallo.
Hallo, immer wieder gerne.
Thema heute wird sein die Sinister Motifs Kampagnenbox. Aber zunächst einmal, weil es gerade aktuell ist und eigentlich auch ganz gut passt, wie weit seid ihr denn mit Nova und Ironheart? Habt ihr sie überhaupt? Wie lange oder wie oft habt ihr sie schon gespielt, Jonas?
Ja, so ich habe beide eigentlich seit Release und habe beide schon ausgiebig gespielt in beinahe allen Aspekten und sie machen richtig viel Spaß, der ganze Champions-Zyklus oder besser gesagt die Karten, die mit denen zusammenspielen, machen wirklich Spaß. Es ist ja alles so ein bisschen Rush-lastig, sage ich jetzt mal ganz doof, mit viel Karten ziehen und durchs Deck cyclen und so weiter. Und funktionieren beide sehr, sehr gut, jeder auf seine eigene Weise. Und du hast ja schon die Videos rausgebracht und ich kann mich da großteils anschließen. Und ich muss sagen, Ironheart an sich macht super viel Spaß. Ja, ein bisschen Setup bauen und dann ordentlich loszulegen, hat mir schon bei Iron Man immer richtig Spaß gemacht. Und was Nova angeht, der ist ja dann genau das Gegenteil. Der ist ja dann von Anfang an schon direkt am Start mit seinem Helm. Und macht mir tatsächlich mehr Spaß, wenn ich einen Mitspieler habe, der dann eben sich um meistens halt Thread oder sowas kümmert. Und ja, genau.
Ja, kann ich verstehen. Das geht mir auch ehrlich. Ich finde, ich habe mein Video zu Nova nochmal angeschaut und es klingt viel negativer, als ich das eigentlich letztendlich empfinde. Das lag so ein bisschen daran, dass ich Ironheart einfach so super genial finde, dass Nova ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber ich mag Nova auch wirklich sehr, sehr gern. Das nochmal klarstellen. Björn, wie ist es bei dir?
Du hattest es ja auch so auch gesagt, ne, dass es der Nachteil war, wenn 2 Helden gleichzeitig rauskommen, dass der eine vielleicht irgendwie hinten rüberfallen kann mit Nova. Also Ironheart ist über jeden Zweifel erhaben, liebe ich auch, super stark, vor allen Dingen, die ist sowas untouchable, wenn sie erstmal ausgebaut wird und im Late Game, da kann an ihr gar nichts mehr passieren. Ich spiele sie aktuell mit meiner Frau in der Galaxy Most Wanted Kampagne und meine Frau spielt Miss Marvel und irgendwie, also gefühlt kommen mir die Szenarien viel einfacher vor als früher, ne? Das ist echt stark. Nova, ich hatte es ja auch bei deinem Video drunter geschrieben, habe ich auch ein bisschen ausgetestet. Ich spiele ihn jetzt aktuell in Leadership. Und so macht er mir dann halt Spaß. Mag es vielleicht nicht das Effektivste sein quasi, aber durch seine durch den Helm, den man zweimal nutzen kann, durch dann vielleicht die Power in All of Us-Karte mit neutralen Verbündeten, ist da schon eine gute Economy drin und so macht er mir Spaß.
Hm. Was für ein Konzept spielst du da auf ihm?
Also grundsätzlich schon Champions.
Ja.
Und halt ein paar Klassiker dazu, ne? So wie Maria Hill, Kalu dabei. Genau.
Ja.
Coole Sache.
Schön. Ja, Champions ist ja auch so ein klitzekleines bisschen das Thema bei der Sinister Motifs Box. Da kommen wir dann gleich auch noch zu. Denn einer der beiden Helden ist ja Champions. Obwohl, im Prinzip können wir auch damit anfangen. Wir fangen mit Miles Morales Spider-Man an. Einer der Champions in dieser Box. Ich muss sagen, ich mag den eigentlich Also ich mag ihn wirklich gern. Ich mag ihn wirklich, wirklich gerne spielen. Er ist ein Allrounder. Er ist relativ flexibel. Er kann sehr viel Schaden machen. Er kann sich aber auch um Bedrohung kümmern. Seine Heldenkarten sind eigentlich durchweg ziemlich gut, bis so auf 1, 2 vielleicht. Und ich spiele ihn auch ganz gerne in Protection, weil er schon so ein bisschen squishy, ne? Er ist eigentlich ein Charakter, der relativ schnell dann auch mal den Löffel abgibt, wenn man ein bisschen Pech hat. Er hat relativ wenig, was ihn selbst verteidigt. Ich kann ja hier einmal ganz kurz auf meinen Bildschirm umschalten. Da sehen wir ihn nämlich. Daher Protection. So ein bisschen, was ich auch bei Hawkeye spiele, so ein bisschen, ja, Damage Reduction und wieder ein bisschen aufheilen. Eine Karte, die ich wirklich ganz klasse auf ihn finde, war auch in diesem Set dabei, ist nämlich What Doesn't Kill Me. Finde ich eine wirklich, wirklich gute Karte. Und ja, eure Meinung zu Miles Morales Spider-Man?
Ja, Björn, magst du anfangen?
Also, ich habe ihn noch nicht so viel gespielt, wie er es wahrscheinlich verdient hätte. Sind wir quasi so ein bisschen bei meinem Problem, wenn Spider-Man und Ghost Spider gleichzeitig erschienen und ich war von Ghost Spider so gebufft und fasziniert, da komme ich jetzt später nochmal zu. Also ich habe eben seinen vorgefertigten Deck gespielt, ich habe das Shield-Deck dann quasi ja, angepasst. Dann hörte es bald auch schon so ein bisschen auf. Dann habe ich die Shield-Karten auf anderen Helden gespielt, aber ihn erstmal beiseite gepackt. Also ich habe da noch viel Aufholpotenzial, aber ich glaube schon, dass er sehr viel Spaß machen kann. Ich träume auch schon davon, irgendwann mal so einen Abend zu machen mit 4 Spielern und 4 Champions-Charakteren, um zu gucken, wie die sich dann ergänzen oder auch 4 Black-Warrior-Charakteren irgendwann. Insofern kann ich da noch gar nicht so viel zu sagen. Ja, die Web-Warriors gehen ja auf Protection oder auf Justice und in Protection ausprobieren, werde ich ihn auf jeden Fall auch nochmal.
Ja, dieses vorgefertigte Deck, das hast du ja schon kurz angesprochen mit diesem Shield-Thema. Ich finde das ja wirklich genial. Also ich mag ja Decks, die so ein Thema haben. Und ich habe das tatsächlich auf Black Widow adaptiert. Wenn man dann irgendwie so 20 Karten auf einmal auf dem Board hat, ist das sehr schön unübersichtlich. Wie findest du das, dieses vorgefertigte Deck?
Gut, auf jeden Fall. Also ich habe es auch dann, Black Widow war dann quasi der nächste logische Schritt. Irgendwie funktioniert es bei mir nicht so gut mit Black Widow und Shield. Ich habe dann auch Hawkeye und Shield ausprobiert. Zum ersten Mal Hawkeye Justice dann überhaupt gespielt. Funktionierte sehr gut. Und jetzt gerade habe ich auch ein paar Spiele gemacht mit Spider-Woman und Shield. Also Shield dann in Justice und Leadership.
Ja, stimmt, das kann auch sehr, sehr gut funktionieren.
Aber grundsätzlich ja mega faszinierend. Ich habe Videos gesehen, da hat jemand Black Widow mit Shield gespielt und hat das ganze Spiel ist im ganz im Alter Ego geblieben und trotzdem gegen Ultron gewonnen.
Ach was, ja, das ist nicht schlecht.
Also
Ja,
da,
also.
das, einfach ganz neue Möglichkeiten, die sich da einem eröffnen, auch im Alter Ego einfach Threat zu reduzieren.
Ja. Ich fand es super interessant, als ich sie in dieser Kombination gespielt habe, wie unfassbar viele Karten ich dann auf dem Board hatte. Also ich hatte ja schon von dem einen oder anderen mal gelesen, er findet Black Widow so unübersichtlich. Hatte ich im Discord zwei, dreimal gelesen. Das wird noch unübersichtlicher. Also falls ihr das ausprobieren wollt, macht eine Menge Spaß. Ich finde es wirklich klasse. Hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Jonas, deine Meinung zu Miles Morales Spider-Man?
Ja, also meine Meinung. Ich muss zuallererst sagen, designtechnisch hat das Team das sehr interessant gemacht. Ich finde das tatsächlich mal ganz toll, dass du Karten aktivierst, die praktisch deine Fähigkeit selbst triggern. Ja, ich habe es jetzt nicht offen vor mir. Was ist es? Venom?
Genau,
Nee,
einmal Venom
Quatsch.
Blast und einmal
Ha.
Spider Camouflage, so heißen seine Fähigkeiten, seine Special Abilities.
Danke dir. Genau.
Bitte.
Also das finde ich auch wieder so eine ganz eigene Sache. Das macht wieder so diesen eigenen Playstyle, den du sonst bei keinem hast. Gefällt mir sehr gut, finde ich sehr witzig. Was ich auch sehr schön finde, ist diese Alter-Ego-Mechanik von ihm, dass du tatsächlich durch seine Heldenkarten sehr oft kostenfrei switchen kannst ins Alter-Ego oder in Heldenform und wieder zurück durch die eigene Aktivierung. Das macht, finde ich, so ein bisschen das Problem weg, dass du dann zu wenig Leben hast, weil du kannst halt doch mal schnell recovern. Oder was die meisten am liebsten machen, habe ich das Gefühl. Also ich spiele ganz gerne auch mal mit der amerikanischen Community zusammen und da haben einige auch wirklich Meditation ins Deck rein. Also das habe ich bei ganz vielen Decks gesehen, einfach weil du mal schnell ins alte Ego kommst, nutzt Meditation, heißt es wahrscheinlich auch auf Deutsch. Also ist, glaube ich, kostet, glaube ich, 0. Du erschöpfst dein alter Ego und dann reduzierst du die Kosten der Karte um 3, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe.
Ja, so müsste es sein.
Genau. Und da kannst du halt doch mal einfach schnell ins alter Ego eine teure Karte spielen und dann wieder mit seiner eigenen Aktion zurückwechseln. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da wieder für obskure Spielstile passiert sind. Mhm. Und ja, an sich ist ein sehr toller Held. Ich muss mich aber tatsächlich Björn anschließen. Von allen Helden, gerade Ghost Spider ist auch da ein klarer Favorit von mir. Kam und komme ich gar nicht so viel, ihn zu spielen, weil es ist schon wirklich toll, ihn zu spielen, aber ich weiß nicht, er geht so ein bisschen im Hintergrund verloren, leider. Also er würde mehr Aufmerksamkeit, er sollte mehr Aufmerksamkeit kriegen, so rum gesagt.
Ganz genau, ja.
Ja. Das Shield-Deck, hast du das auch schon irgendwo anders adaptiert? Benutzt du das überhaupt, die Karten?
Die Shield-Karten benutze ich selber auch bei Hawkeye. Und ich habe auch schon ein anderes Deck mit den Shield-Karten. Allerdings weiß ich gerade gar nicht mehr, wen ich damit schon mal gespielt habe. Aber es hat sich auch da gut angefühlt. Wie gesagt, ich finde es sehr stark, Decks generell anzuschauen und dann noch Karten wegzulegen oder die Reihenfolge zu verändern. Und dann auch noch einfach das Threaten, das du selbst im Alter Ego machen kannst. Da muss ich mich auch Björn anschließen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Weil, ja, es unterstützt die ganze Mechanik und es fühlt sich wieder einfach eigen an, dieser ganze Shield-Aspekt.
Ja, stimmt. Ja, wirklich. Also, ich finde das wirklich eine coole Idee. Macht auch extrem viel Spaß. Ja. Ja, wenn du schon dabei bist, möchtest du dann gleich mal mit Ghost Spider Gwen Stacy weitermachen?
Ja, gerne. Also Ghost Spider, da war schon eher der Fokus drauf. Schon damals, als die ersten Spoiler kamen, natürlich, ich glaube, damals wurden die, wie heißen sie denn? Sie hat ja keine Ressourcengenerierungen, sondern die Web Bracelets.
Ja,
bin ich da richtig? Genau. Finde ich unglaublich toll. Also, ich finde das ganze Konzept von Ghost Spider mit dem Interrupt oder Response triggern und dann dadurch Karten ziehen oder durch ihre eigene Fähigkeit sie wieder bereit machen. Es fühlt sich für mich halt wirklich, wie soll ich sagen, es fühlt sich einfach wie so ein Reprary an, dass du rumspringst, hier und da verteidigst, dich wieder ready machst, dann da noch was draufhaust, dann hast du noch ihre eigenen Encounter-Karten, die dann Treasury-Karten canceln vom Gegner. Also das ganze drumherum, dieser kleine Tanz, den du da im Endeffekt mit Ghost Spider machst, fühlt sich einfach richtig cool an und ich muss sagen, das war mal wieder so ein Held, wo ich gesagt habe, richtig geiler Protection-Charakter. Das habe ich mir schon lange wieder gewünscht, wo ich sage, ja, Protection ist einfach wie gemacht. Man kann sie zweifelsohne auch in anderen Aspekten spielen, aber mir macht sie wirklich richtig viel Spaß in Protection.
Ja, würde ich auch so sagen. Also ich finde, sie ist mit ziemlicher Sicherheit, also zumindest meine Meinung, ziemlicher Sicherheit, der beste No-Damage-Charakter, weil sie sich eben so häufig wieder ready machen kann und dann eben in ihrem Zug auch noch was machen kann. Ich meine, Groot kann vielleicht noch mehr Damage tanken, aber der ist dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen hilflos in seiner Phase. Und das ist bei Ghost Spider eben deutlich besser, auch durch ihre Eventkarten, die dabei sind. Ghost Kick, Phantom Flip sind mega stark, gerade für die Kosten von nur 2 Ressourcen. Ja, also extrem stark Ghost Spider.
Ja, wenn man sie auch ein bisschen klug einsetzt, ist das auch wirklich interessant. Wie du schon sagst, der Ghost Kick macht 6 Schaden und triggert natürlich die eigene Fähigkeit von ihr. Und im Endeffekt sind das ja schon mal 10 Schaden. Ja, 2 Attack, Ghost Kick, ready machen, 2 Attack. Und dasselbe kannst du natürlich auch mit Fred machen. Aber ja, diese kleinen Spielereien einfach, die machen es. Und wenn man natürlich, wie auch vorgesehen, mal so eine kleine Kette aufbauen kann, dann fühlt sich das umso besser an und absolut. Ja.
Genau. So, Björn, du hast jetzt die Chance, uns zu widersprechen.
Ghost Spider, also der langweiligste Held überhaupt, spielt man hauptsächlich in Leadership, habe ich gehört, weil dadurch ihre eigenen Karten fördern das natürlich. So, das war jetzt der Widerspruch. Ja, okay. Nee, ich kannte ja, ich wusste, dass Ghost Spider Gwen Stacy aus einem Paralleluniversum so ein bisschen ist im Vorweg. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen erst den Spider-Man A New Universe Film gesehen überhaupt. Mhm. Hab mich beömmelt vor Lachen. Also der ist echt gut. Ja. Also dann die ist halt da, aber wird mir halt nicht so viel geben, war jetzt so mein Eindruck eigentlich von ihr. Aber die Spielmechanik ist halt toll. Ne? Also alles, was eben gesagt wurde, kann ich nur bestätigen. Quasi. Ja. Also es kam vor, dass ich quasi verteidigt habe, habe dann den Ghost Kick oder Flip getriggert, habe später noch Pirate and Punch gespielt und ging dann irgendwie mit null Karten, auch mal, weil ich noch keine Bracelets draus hatte, in meine eigene Heldenphase. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber es ist alleine, das fühlt sich unheimlich faszinierend an, dass es so eine Möglichkeit gibt. Ja. Ich glaube, also Ghost Spider ist auf jeden Fall der Charakter, den ich dieses Jahr am häufigsten bisher gespielt habe. Okay. In Protection und in Aggression, also da funktioniert sie auch gut. Geschickter Schlag ist da eine ganz wichtige Karte, dann, die ihr sehr gut weiterhilft. Also ein ganz toller Charakter auf jeden Fall. Mhm. Und die Möglichkeit, Verratskarten zu canceln, ist ja immer stark, ne? wenn man die hat. Und in diesem Fall cancelt man sie und macht noch Schaden damit.
Ja.
Das Ticket ins Multiversum gibt quasi ja so eine Doppelturn, wenn man es geschickt macht. Also einfach rundherum eine coole Sau.
Auf jeden Fall. Das vorgefertigte Deck, muss ich sagen, ist zwar an sich so ganz cool. Es ist schon mal Protection. Man hat da viele Web Warrior, die ich tatsächlich dann lieber auf Miles Morales spiele. Ich finde, man hätte noch stärker auf ihre Fähigkeit gehen sollen. Mehr Karten, die ihre Defense pushen. Wie seht ihr das?
Ich überlege gerade, ich hab jetzt gerade die Motives-Kampagne abgeschlossen mit ihr und Spider-Woman. Ich glaube, von ihrem vorgefertigten Deck ist nicht mehr wirklich viel übrig geblieben. Also ich glaube auch Salto heißt das, auch eine Protection-Karte, die ist noch drin. Aber ansonsten kamen solche Klassiker rein wie Unflappable oder geschickte Verteidigung heißt es, glaube ich, die dir für 0 nochmal plus 3 gibt. Ja, genau. Oder What Doesn't Kill Me?
Also ich muss sagen, What Doesn't Kill Me zum Beispiel hatte ich eine Zeit lang drin. Das habe ich dann rausgenommen, weil ich dann tatsächlich ein bisschen gestruggelt habe mit den Faustressourcen. Auch ja, wenn die Karte echt cool ist. Und manchmal habe ich halt eben keinen Schaden genommen. Ich persönlich habe tatsächlich so ein bisschen mehr auf den Kartenzieher-Aspekt gespielt. Also Unflappable, ganz klare Karte. Ich habe sogar noch eine Armor-West rein. Ich weiß, 4 Defense. Aber ein Punkt kann es ausmachen. Und ich möchte prinzipiell ja keinen Schaden bekommen. Ich muss auch sagen, ich habe das komplett einmal zerrupft, das Precon-Deck. Und habe einiges ausgetauscht. Der Jump-Flip zum Beispiel, das ist, glaube ich, der Salto, den du erwähnt hast, Björn, oder?
Ja, genau.
Richtig. Das ist für mich eine Karte, die hat sich super toll gelesen und ist auch sicherlich echt gut, keine Frage. Das Problem ist aber, das ist so eine kleine Falle, der sagt nämlich, wenn du Schaden nehmen würdest, dann darfst du 2 Schaden verhindern. Und wenn du dann mit einer Energie bezahlst, darfst du ja 2 Threat von dem Mainskim entfernen. Für 1 ist eine super coole Karte. Allerdings ist das Problem, wenn du keinen Schaden bekommst, und das passiert bei ihr, finde ich schon mal gerne, alleine mit der Base von 3 oder von 4, dann darfst du diese Karte nicht spielen. Du musst Schaden bekommen für diese Karte. Und das macht es, mag ich nicht so gerne, weil das ist dann so ein bisschen RNG. Und gerade wenn ich an Flappable und so spiele, habe ich die jetzt gecancelt, habe stattdessen tatsächlich aktuellen Deckkonzept mit der Expert Defense, also 0 Kostenkarte, exakt und Deviance, auch 3-mal für 0, einfach um komplett alle anderen Kosten für meine Karten so niedrig wie möglich zu halten, um halt dann die ganzen Upgrades rauszuspielen, wie die Armored West, Hard to Ignore habe ich 3-mal drinnen, die Menschen habe ich noch drin zum Ziehen sogar. Also ich muss sagen, da gefällt mir das, dass du viele ganz, ganz, ganz billige Karten, also kostenfreie Karten im Endeffekt drin hast, die dann meine Defense pushen. Oder im besten Falle sogar, also ich muss sagen, Deviance, was kam bei Vision raus, glaube ich.
Ja, ich meine auch.
Ja, also wo die Boost-Karte stattdessen discarded wird, finde ich bei ihr halt unglaublich, unglaublich wertvoll, weil es gibt fast keine Gegner, die über deine 3 Defense oder mit der Armored West, wenn ich dann 4 Defense habe mit Ghost Spider, da kommt keiner mehr mit einer Boost, ohne Boostkarte drüber. Das geht fast gar nicht. Ja. Ja. Und das Einzige, was dich ärgern kann, sind ja diese Boost-Effekte. Ja, wenn dann so ein Boost kommt wie Exhausted deinen Helden, dann ist das natürlich ärgerlich, weil du dich vorher ready gemacht hast, weil du ihre Fähigkeit genutzt hast. Und ansonsten genauso. Das Recon-Deck war jetzt nicht so toll, da gebe ich dir schon recht. Genau. Ja. Ich meine, eine Karte, die sich auf jeden Fall aber auch noch lohnt, drüber zu reden, ist dann George Stacy. So ja, als kleiner Vermerk. Aber
Da lohnt sich dann nämlich auch der Jumpflip drauf. Also Jumpflip ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass wenn du diese Interrupt-Fähigkeit nutzen möchtest, um dich wieder ready zu machen, du sie aber nicht ausspielen kannst, wie du schon gesagt hast, dann kannst du dich eben auch nicht wieder ready machen im Zweifel. Diese Karte allerdings, wenn man es schafft, die auf George Stacy abzulegen, dann liegt sie da ziemlich gut und ist für den Einsatz eben bereit.
Das stimmt.
Aber ich kann das voll und ganz verstehen. Ich hatte Jumpflip anfangs auch tatsächlich 3-mal drin und bin jetzt auf 1-mal runter, für den Fall, dass ich diese Karte auf George Stacy anheften kann. Ist ganz gut noch im Early Game tatsächlich, weil man dann doch hier und da mal einen Schaden bekommt, den man dann negieren kann. Aber ja, im Late Game sollte das Ghost Spider eigentlich so stark in der Defense sein, dass Jumpflip tatsächlich schwierig ist auszuspielen. Ja.
Du hast gerade gemeint, was meintest du, wenn du im Early Game mal Schaden bekommst, glaube ich, mich verhört.
Genau, wenn ich im Early Game Schaden bekomme, hilft Jumpflip. Am Anfang hast du vielleicht noch keine Armored West draußen, dann kommt vielleicht mal 4 oder 5 Damage. Dann kannst du den Jumpflip noch ganz gut nutzen. Du hast dann am Anfang vielleicht auch nicht so die Möglichkeit, so viele Bedrohungsmarker abzubauen, weil du noch im Aufbau bist. Auch da kann Jumpflip mal helfen. Also es ist eine Karte, die spiele ich ganz gerne im Early Game.
Ja.
Und im Late Game dann seltener auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Eine Sache, die ja jetzt nochmal offiziell, glaube ich, gesagt wurde, ist, dass du die Karte ja nicht generell bei Schaden spielen darfst. Wenn du jetzt durch eine Treasury zum Beispiel Schaden bekommst oder durch anderes. Also du kannst diese Defense-Karte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aktuell, nur auch bei einem Angriff spielen. Also als Defense-Aktion, oder?
Ganz genau, das ist richtig. Ja. Das hatte ich auch im Discord. Letztens kam diese Frage nochmal auf, hatte ich auch erst falsch beantwortet. Aber du kannst sie eben nur spielen, wenn du tatsächlich gegen einen Angriff verteidigst.
Interessant.
Eine Frage zu ihrem und eigentlich auch zu dem Precon-Deck von Miles Morales habe ich noch. Und zwar gibt es eine Team-Up-Fähigkeit oder eine Team-Up-Karte, Young Love. Und meiner Meinung nach ist das die schwächste Team-Up-Karte, die wir bislang gesehen haben. Ich spiele sie gar nicht.
Die verstaubt irgendwo in der Packung, ja.
Ja, es ist, die Sache ist, es ist halt sogar eine alter Ego-Action. Also,
Und dass im Spielverlauf beide im alter Ego gleichzeitig sind, das ist eigentlich unwahrscheinlich halt.
Also, ich meine, Miles würde es tendenziell leichter hinbekommen, tatsächlich durch seine ganzen Heldenkarten. Aber Gwen möchtest du eigentlich wirklich nicht im alter Ego haben, wenn es nicht sein muss.
Nee, eigentlich nicht. Und wenn man sie so hart auf Protection spielt, dann ist sie tendenziell auch gar nicht im alter Ego. Mit Unflappable und so hat man auch nicht das Problem, dass man irgendwie, dass einem eine Karte fehlt oder sowas. Also ist relativ sehr, sehr früh aus meinen Decks rausgeflogen, auf jeden Fall.
Darf ich mal noch eine andere Frage fragen? was haltet ihr prinzipiell von der Idee, Assess the Situation, also die Situation beurteilen auf Deutsch wahrscheinlich, keine Ahnung. mit Ghost Spider zu spielen, da man sie ja auch attachen kann auf George und also dementsprechend auch auf 3 hochsammeln kann.
Ja.
Also die Karte heißt auf Deutsch Lagebeurteilung, habe ich tatsächlich in meinem aktuellen Deck 3-mal drinne, wobei ich attach sie nicht. Ich spiele sie aus, wenn ich sie habe.
Ja. Die zu sammeln wüsste ich auch nicht, ob ich das machen würde. Aber ich spiele die Karte auch sehr, sehr gern tatsächlich. Immer wenn ich irgendwo noch einen Slot frei habe, spiele ich sie. Spiele ich sie auf Ghost Spider? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube nicht, weil ich finde, dass sie kein großes Problem hat mit dem Handkartenlimit. Aber klar, theoretisch kann man das machen. Die Frage ist, lohnt es sich, die zu sammeln, um dann einen wirklich starken Zug zu haben? Oder lohnt es sich, oder ist es schon ausreichend genug, jedes Mal eine Karte mehr zu haben?
Das würde sich vielleicht lohnen, die zu sammeln, wenn man quasi ihre Ability mehrmals pro Phase machen könnte.
Ja. Ich finde, sie ist nicht so ein Charakter, die in der so ein Impact-Zug dabei ist, den man aufbaut und dann ist sie richtig stark. Sie ist einfach in jeder Runde gleich stark. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das, also ob ich das machen würde, diese Karte zu sammeln.
Also dazu muss ich sagen, ich finde es wirklich interessant, wenn es Züge gibt, in der ich mehr Zeit, also in dem ich mit Ghost Spider mehr Zeit mit meinem Zug verbringe, wenn der Gegner dran ist. Also in
Ja.
Gegnerzügen habe ich teilweise Züge, die weit, weit über meinen eigentlichen Zug dann hinausgehen. Das finde ich immer sehr interessant bei Ghost Spider.
Das ist eben ihre Stärke in diesem
Ja.
No-Damage-Konzept auch eben, ne? Ja, die ist schon echt gut. Auf jeden Fall.
Ja.
Ich müsste sie auch mal wieder spielen.
Das
Ich habe das
stimmt.
tatsächlich lange nicht gespielt, was aber eher daran lag, dass ich andere Dinge ausprobiert habe und für das ein oder andere Video den einen oder anderen Helden getestet habe. Aber sie ist schon echt. Ja, sie ist auch schon. Nicht nur was ihre Stärke angeht, bei mir sehr weit oben. Auch so, was den Spielstil angeht. Ich mag sie wirklich gerne spielen. Ja.
Wir sind verliebt.
Definitiv.
Ja, noch irgendwas zu Miles Morales, Spider-Man oder Gwen Stacy, Ghost Spider, was wir noch nicht angesprochen haben. Ansonsten würde ich dann mal weitergehen zu Sandman.
Ich weiß nicht, ob du nochmal die Web Areas besprochen hättest. Erwähnenswerten Karten wären tatsächlich noch Web of Life and Destiny
Ja.
eventuell. Und was auch sehr zwiegespalten ist, ist Across the Spider-Verse.
Ja. Ist gerade bei mir hier draußen wieder Baustelle. Ich hoffe, man hört es nicht durch das Mikrofon. Web of Life and Destiny, super starke Karte, keine Frage. Zumal der ein oder andere Web Warrior ja auch noch eine Fähigkeit mit sich bringt, wenn er das Spiel verlässt. So wie dann auch Web of Life and Destiny, das einen die Möglichkeit gibt, eine Karte zu spielen, wenn ein Web Warrior Verbündeter das Spiel verlässt. Und Across the Spider-Verse, da müsste man schon auf beiden Seiten Web Warrior spielen. Weiß ich nicht, habe ich bisher noch nie wirklich effektiv einsetzen können.
Es kommt wahrscheinlich erst noch, dass die Karte an Value gewinnen wird.
Ja, ich meine, klar kann man sich selbst ja auch einen teureren Verbündeten ins Spiel holen. Der Spider-Man Peter Parker könnte sich da zum Beispiel lohnen. Aber.
Ja, ich muss sagen, da schließe ich mich dir an, Box, weil ich hatte das auch mal im Deck drinnen, einfach nur, also mit bei Gwen Stacy, Ghost Spider, einfach nur um für 2 Peter Parker für 3 auszuspielen, ohne die Requirements zu brauchen. Die sind ja recht hoch tatsächlich. Und weil es halt eine, damals hatte ich auch noch, wie heißt es gleich? What doesn't kill me drinnen, da braucht man ja eine Faustressource. Da war das natürlich auch noch gelegen, falls es mal nichts bringt. Aber ja, ist tatsächlich immer ein bisschen fraglich dann, ob es sich lohnt oder nicht.
Ja, also genau, für Peter Parker habe ich sie halt, ich müsste sie eigentlich nochmal drin spielen. Ich spiele Miles Morales eben mit den Web Warriors und Peter Parker, Spider-Man, der Verbündete, der aus dem Basis, naja, Aspekt ist es nicht, aber aus den Basiskarten, ist halt super stark und dafür kann sich das auf jeden Fall lohnen, ja. Ja, Web Warrior kommen ja demnächst noch ein paar, ist ja nicht mehr so lange hin bis zu der nächsten Veröffentlichungswelle. Mit Spider-Ham und ich glaube, SPDA wird es ausgesprochen. Jemand hat das in die Kommentare geschrieben. Das wird wohl im Bonusmaterial von dem Sony Spider-Man Animationsfilm gesagt, wie es ausgesprochen wird.
Hat ich auch gelesen.
Ja. Und da kommen ja noch ein paar Web Warrior. Interessanterweise kommen die beiden dann wieder in Protection bzw. in Justice. Wir werden also Web Warrior erstmal nicht in Aggression und in Leadership sehen. Interessante Entscheidung. Es war vielleicht auch ganz gut, wenn es das nämlich gewesen ist mit den Web Warriors, wäre sonst alles so ein bisschen halbgar und so haben wir vielleicht zwei Aspekte, in denen die eben ein bisschen präsenter sind. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit zu den Schurken. Aber erstmal vielleicht, es ist ja eine Kampagnenbox und die meisten von euch wissen es bestimmt, ich bin nicht der allergrößte Fan von Kampagnen in diesem Spiel. Ich mag diese Boxen alle sehr, sehr gern, aber ich spiele sie selten als Kampagne. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde diese Sinister-Motivs-Kampagne ist die schwächste aller Kampagnen. Ich spiele ja am wenigsten gern und ich finde auch die Vorteile, die man durch diese Reputation-Tracker-Geschichte da bekommt, sind... Also das gefällt mir einfach nicht. Der Nachteil ist häufig irgendwie schlimmer als der Vorteil. Gerade eine Sache, es gibt da eine... wo war denn das? Ich weiß gar nicht ab wann, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt darf man eine Karte aus einem anderen Aspekt mit ins Deck nehmen. Das habe ich einfach gar nicht gemacht, weil ich das gar nicht wollte. Ich wollte mein Kartendeck weiter auf 40 Karten behalten und mir ist auch keine Karte aus einem anderen Aspekt eingefallen, die mir wirklich weitergeholfen hätte. Mhm. Björn, wie siehst du das? Kampagne.
Jetzt kommt wieder die kontroverse Meinung.
Ja, ich weiß deswegen.
Also, wir hatten ja letztes Mal bei Mad Titans Shadow darüber gesprochen, wie schlecht ich diese Kampagne fand. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch die Sinister-Kampagne noch gar nicht gespielt. Die habe ich jetzt quasi in den letzten 4 Tagen durchgezogen, um hier heute mitreden zu dürfen. Ich fand sie sehr gut. Also das ist genau das, was ich persönlich von einer Kampagne erwarte, mit diesem Leveln und Looten, also im Spiel quasi Erfahrung, Punkte sammeln, was dann auf diesen Score kommt und das, ja, dafür gibt es dann Vorteile wiederum, die man sich teilweise auch selber raussuchen darf, da eine Auswahl zu haben, gefällt mir immer mehr als so einen Nebenplan in den Hund umzuwandeln. Also das für mich war das, quasi hat sich das sehr, sehr gut angefühlt. Ich hatte mit Ghost Spider und mit Spider Woman die Kampagne jetzt gerade gespielt. Als ich an den Punkt kam, mir Karten aus anderen Aspekten rauszusuchen, hatte ich für Ghost Spider diesen geschickten Schlag, Aggression Event, für 0 plus 2 auf den Angriff als Interrupt. Und für Spider-Woman hatte ich quasi aus dem Aggression der Klassiker, der als Angriff gibt, quasi für die beiden. Und so hatte dann Ghost Spider am Ende zusammen mit dieser Schockfaust-Shield-Karte, hatte sie dann auch mal 5 Angriff, bevor der Ghost Kick quasi kam. Das fühlte sich schon sehr gut. Fühlte sich schon sehr gut an. Also da fielen mir schon Dinge ein, die ich gerne in meinem Deck gehabt hätte. Und weitere Aspektkarten sind ja auch für Spider-Woman nicht verkehrt an der Stelle. Das fiel mir schon leichter, was zu finden.
Okay.
Ja, Kampagne. Ich bin offen und ehrlich, ich habe sie noch nicht gespielt bei der Kampagnenbox, bei den Sinister zumindest. Weil ich einfach meistens die Gegner nehme und sie lieber in Standard und Expert ausprobiere. Und ja, ich finde, so Kampagne macht für mich dann eher so einen Sinn, wenn du dann einen festen Spielpartner hast, ja, mit dem du praktisch die Kampagne zusammen machen kannst. Aber für mich alleine oder jetzt so mit Gelegenheitsspielern hat sich das noch nicht so angeboten mit der Kampagne.
Ja, ich überlege gerade, was ist noch in der Kampagne? Also eine Mechanik, also ich will ja auch irgendwas Gutes für die Kampagne sagen, deswegen bin ich ja gerade am Blättern. Eine Mechanik, die mir ganz gut gefallen hat, ist diese Geschichte mit Venom, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt ja Venom eben als Verbündeten freischaltet. Ja, das hat mir gefallen. Lassen wir es
dabei. Du hast was Positives gefunden.
Ja. Falls ihr das ja als Video seht oder als Podcast hört, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dalassen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Kommen wir zu den Szenarien. Und da muss ich sagen, ich bin ja ein riesengroßer Spider-Man-Fan. Deswegen war ich schon vorab schon ziemlich gehypt auf die Charaktere. Und ja, fangen wir doch einfach mal mit Sandman an. Ich finde, relativ simpel. Ihn relativ einfach, sein Szenario zu bespielen. Er kommt ja mit diesem Environment, wo er diese Counter drauflegt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr bei ihm, wenn zu viele Sand-Counter auf sein Environment gelegt werden und dann sehr, sehr viele Karten aus dem Encounter-Deck dadurch abgelegt werden. Dann kann er gefährlich sein. Aber eigentlich kann man das relativ einfach unter Kontrolle halten. Da kann ich nur den Tipp geben, solltet ihr da Probleme haben, nimmt einen Verbündeten mit einem sehr hohen Angriffswert und nutzt ihn immer, erschöpft ihn, um diese Counter abzubauen. Er kriegt dadurch keinen Consequential Damage und kann quasi das ganze Spiel über diese Counter abbauen. Ich habe jetzt vor kurzem das Szenario gespielt, um Ironheart und Nova eben zu testen und hatte dann aus dem Ironheart-Set Bombshell dabei für Nova. Die hat 3 Angriff, kostet zwar 4 Ressourcen, aber ich habe sie einmal gespielt, relativ am Anfang. Und dann war es sehr, sehr, sehr einfach, dieses Environment unter Kontrolle zu halten. Ja, Jonas, wie siehst du das?
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin von Sandman echt begeistert. Ich mag an dieser Box wirklich sehr, vielleicht werde ich es noch öfters sagen heute, ich halte mich zurück, dass man sich mit den ganzen Gegnern so ein bisschen besser identifizieren kann im Sinne von, bei Sandman, weißt du einfach, was er tut. Man hat die Filme damals, denke ich, geschaut, ja, von Spider-Man. Man fühlt mit diesem Szenario mit, ja, die Stadt wird voll geflutet von Sand und je mehr Sand in der Stadt ist, desto schneller kommt der ja durch sein Deck, was man ja nicht möchte. Und das ist mal wieder so ein Gegner, wo du so ein bisschen, ja, in dieses Spiel ein bisschen eintauchen kannst, weil die vorherigen Boxen waren auch gut, keine Frage, ja, aber wenn du dann halt Titanen hast oder Collector, also im Endeffekt die ganzen galaktischen Dinge zum Beispiel von den Most Wanted oder von den Mad Titans, war das mal wieder so eine Box, die einfach auf der Erde gespielt hat. Das war halt einfach dieses, ja, freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, dieses. Damit kann man, finde ich, ein bisschen mehr anfangen, so wenn man, na, ich hatte einige, die sind halt nicht so die Science-Fiction-Fans und die haben auch gemeint, das ist mal wieder so was Erdisches einfach. Und das hat mir bei Sandman so gefallen. Du hast einfach gemerkt, dass diese Sandflut kommt, du musst die Sandklone wegmachen, du musst die Stadt von diesem Sand befreien, bevor es zu viel wird. Fühlt sich super an, ist nicht sehr schwer, wie du schon gesagt hast, ist ja der erste Gegner in der Box, aber der Fun-Faktor ist wirklich groß. Ja. Ich bin wirklich begeistert.
Ja, absolut. Auch da kann ich wieder nur zustimmen, finde ich auch wunderbar designt mit dem Sand. Also man sieht richtig, wie du da mit deinen Fäusten gegen den Sand ankämpfen musst, wo du immer einen jemanden verabstellen musst, der das macht. Dadurch kommt halt weniger Schaden auf ihn, dadurch geht sein Deck, dadurch dauert das Spiel länger, dadurch kommt er durch sein Deck durch. Also ja, sehr schön designt der Schurke auf jeden Fall, finde ich auch.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also nur weil er leicht ist, heißt nicht, dass ich ihn schlecht finde. Das nochmal sagen, ich mag den auch wirklich sehr, sehr gern. Er ist auch sehr thematisch einfach. Also man kann sich auch gut in diese Geschichte reinfühlen. Das finde ich auch immer sehr interessant. Und er ist eben Spider-Man-Villain und das allein schon macht ihn für mich einen Ticken besser. Gefällt mir sehr gut. Was ich tatsächlich auch sehr interessant finde und sehr gut finde, ist das modulare Encounter-Set, das man mitspielen soll. Das ist ja einmal Down to Earth. Das ist ja so ein bisschen, ja, schon auf die Alter-Ego-Fähigkeit setzt, besser gesagt darauf setzt, dass man auch mal Alter-Ego ist. Zumindest ist es dann einfacher, das eine oder andere zu clearen. Und ich glaube, City in Chaos gehört auch in dieses Set. Ne? Ich glaube, das sollte man auch, ist auch vorgeschlagen für dieses Szenario. Ja, ich meine, ja. Das ist in dem Rhino dann der sehr, sehr, sehr böse Minion ist. Und auch zwei Encounter-Sets, die man theoretisch auch in vielen anderen Geschichten spielen kannst. The Hood bietet sich zum Beispiel an, das passt da auch sehr thematisch. Oder auch viele andere Charaktere eben. Die sind jetzt nicht die stärksten oder schwersten Encounter-Sets, aber ich finde sie thematisch passend und sie machen mir auch echt Freude.
Ja, genau, ich wollte es auch gerade ansprechen. Down to Earth oder bodenständig, so heißt es im Deutschen. Also es bringt ja schon eine gewisse Schwierigkeit mit rein, weil du dann ja doch mal als alter Ego gehst, obwohl du es gar nicht möchtest. Aber es fühlt sich aber auch gut an dabei irgendwie. Also auf jeden Fall eine Bereicherung.
Ja, ja. Also, Common Criminal kann einem sogar eher helfen als einem Schaden. Das finde ich ja auch mal ganz nett. Hatte ich letztens in einem Spiel so oft draußen und das hat mir so häufig, hat mir diese Karte, die ich dann ziehen konnte, nachdem ich ihn besiegt habe, mehr gebracht, als er mir geschadet hat. War sehr interessant. War ein gutes Spiel. Ja.
Du hast ihm quasi seine Beute abgenommen.
Ja, ganz genau.
Ja, also ja, ich schließe mich da auch an. Ich muss sagen, wie ich ja gerade schon gesagt habe, es bringt dich mal wieder so zurück zu diesem, wie wir es halt damals kannten, in den ganzen Marvel-Filmen und in Spider-Man, dieses typische, du hast halt noch ein anderes Leben. Ja, du musst halt noch eben auch Kleinkram mal hier, die kleinen Kriminellen. Und genau dieses Feeling, wie du schon auch gesagt hast, Björn, du musst dann mal in Alter Ego wechseln. Sowas, ja, fühlt sich einfach sehr authentisch dann an. Ja. Ganz gemein finde ich die losen Enden, aber die sind auch trotzdem super witzige Karte, wo du ja deine Nemesis einfach mal rausbekommst, glaube ich, oder? Nee, die Obligation. Sorry, ich Erzähle Quatsch. Genau.
Friends and Family? Nee.
Das ist Loose Ends.
Loose Ends, da. Ja, genau, die Obligation, ja. Sowas mag ich sowieso immer, dass wenn Karten aus deinem Nemesis-Set kommen, das sehen wir auch später nochmal bei Mysterio-Karten, die dann den Minion ins Spiel bringen.
Genau.
Unerledigte Dinge für alle Deutschsprachigen.
Ja, danke. Das ist immer gut, dich dabei zu haben für genau das. Wir müssten vielleicht echt mal so ein kleines Nachschlagewerk machen. Also vielleicht irgendjemand aus der Community, der sich jetzt berufen fühlt. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich hatte auch schon mal überlegt, mir irgendwann nochmal deutsche Version irgendwie von der Grundbox oder sowas zu holen, damit ich ein paar deutsche Karten habe. Aber ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Ich werde es mir auch gar nicht merken können. Dafür sind die englischen Namen einfach zu sehr intus. Aber
Ich habe bei deutschen Karten, ich spiele das Spiel auch deutsch, aber ich denke es eigentlich mehr in Englisch quasi, dank dir und Hall of Heroes.
Auf jeden Fall. Manchmal fällt es mir dann auch echt schwer, so vom Deutschen ins Englische zu switchen. Ihr merkt das auch häufig in den Videos dann, wenn ich on the fly irgendwas übersetze, ist auch nicht immer ganz einfach. Und manchmal verwirre ich mich dann selbst und das ist ganz schlimm. Kommen wir zum nächsten. Björn, Venom. Oder gibt es noch irgendwas zu Sandman zu sagen? Ich glaube, wir haben es, ne?
Nö. Gut. Alles gut.
Alles klar. Björn, Venom. Was hältst du von ihm?
Venom, man muss ein bisschen nachdenken, während man ihn spielt. Ja. Weil er einen ja quasi dafür bestraft, wenn man ihn angreift. Also man will ihm eigentlich Schaden zufügen auf anderen Wegen, als ihn anzugreifen. Beziehungsweise wenn man ihn angreift, dann soll es sich auch lohnen, quasi mit einem geflippten Glockenturm, mit starken Events zum Beispiel. Genau, also zieht es sich manchmal auch so ein bisschen, weil man irgendwie Möglichkeiten hätte, ihn anzugreifen, aber ich mache es dann einfach doch nicht. Da gibt es aber auch keinen Widerstand irgendwie zu entfernen. Und dann bleibt der Verbündete halt mal einfach so liegen und wartet eine Runde. Also das fühlt sich auch recht faszinierend an. Ich mag ihn eigentlich genauso wie Sandman. Ich finde ihn auch nicht schwer, wenn man das einmal so durchdacht hat und das gut timet quasi. Und er hat ja nun mal auch keine, also wenn man dann so ein paar Boostkarten ansammelt und er dann mit mehreren Boostkarten zuschlägt, er ist ja nun kein Ronin, ne? Haut dann ja keine 12 Schaden irgendwie auf einmal raus. Gefährlich ist eigentlich nur diese eine Karte, die an ihn attached ist mit 2 Markern und ihm dann Overkill gibt. Dann bin ich immer noch so ein bisschen mehr auf der Hut, wie ich das time, die ja auch verschwindet, wenn man ihn Schaden. Genau, wenn man ihm mindestens 3 Schaden macht, das überlegte ich gerade noch.
Einfach nur Schaden, wenn er irgendeine Menge von Schaden durch einen Angriff bekommt. Also wichtig ist, dass dieser Schaden durch einen Angriff passiert.
Sonst geht die Marker nicht weg. Da muss man ihn wieder angreifen, genau. Ja. Also, ne, also da muss es ein bisschen timen, aber ansonsten ein schönes Szenario.
Ja, das ist auch so ein geniales Artwork. Also falls ihr das gerade als Podcast hört, guckt mal ganz kurz nach dieser Karte. Now We Are Angry heißt sie auf Englisch. Das ist ein so geiles Artwork, finde ich. Aber auch wirklich gemeine Karte. So mit einer der gemeinsten Karten in seinem Set, würde ich sagen. Hat mir schon häufig irgendwie den Tag vermiest. Ja. Ansonsten, wie du schon sagst, genau, es ist diese Belltower-Mechanik ist echt interessant. Das ist auch eine Sache, auf die ich häufig warte. Die Karte flippt ja, sobald sie mindestens 3 Counter pro Spieler hat. Man kann aber theoretisch auch mehr auf diese Karte legen. Also ich versuche tatsächlich immer, ich spiele ja im Multiplayer zu zweit in den allermeisten Fällen, dann eben mehr als 6 Counter auf diese Karte zu legen. Indem ich versuche erstmal mit einem Angriff irgendwie auf 5 zu kommen und dann nochmal einen richtig harten Angriff reinzudrücken, um diese Counter eben in die Höhe zu treiben. Und wie du schon gesagt hast, man wartet dann häufig, bis man dann angreift, wenn es auf dem Bell Tower, dass er auf der Ringing Side ist. Charaktere, die hier so ein bisschen so ein Single-Hit sind, Hulk, She-Hulk, alles, was einen hohen Angriffswert generieren kann und mit einer Karte sehr viel Schaden machen kann, haben hier einen kleinen Vorteil. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, selbst mit mehreren Boost-Cards macht Venom nicht immer sehr viel Schaden, weil eben die Boost-Icons auf seinen Karten relativ gering sind.
Ja, also ich habe da, muss ich auch sagen, genau ähnliche Erfahrungen gemacht, ja. Ich meine, man kann es immer peppeln mit anderen modularen Countersets, da gibt es ja deutlich bessere. aber an sich, ja. Und mal ganz ehrlich, es ist wirklich spaßig, rein in die Szene gedacht, einen Hammerthrow. Ich wette auf Deutsch Hammerwurf? Fragezeichen Björn.
Korrekt.
Auf die Glocke zu schmeißen. ist ja. jetzt vielleicht nicht sonderlich effektiv oder kann auch dadurch, dass man viele Counter bekommt, aber alleine die Situation muss man mal auskosten. Stelle ich mir wirklich witzig vor.
Ja, finde ich auch. Ja.
Wobei der Hammer die Glocke eher kaputt machen würde. Dann denk ich eher jetzt gerade eher an Schildwurf von Cap.
Da würde gut passen.
Auf jeden Fall, ja. Auch ganz lustig finde ich, in seinem modularen Encounter-Set, das vorgeschlagen wird, sind die Enraged Symbionts dabei, die wir tatsächlich schon von Venom kennen, und zwar dem Helden-Venom, dem Guardian-Venom, Flash Thompson. Da haben sie diese Karte nochmal recycelt. Finde ich trotzdem irgendwie, also ich meine, thematisch passt es eigentlich nicht. Also gibt es eine Storyline, in der er selber Ableger von sich erschafft, um andere damit anzugreifen? Ich weiß, dass er gegen eigene oder gegen andere Symbionten zwar kämpft, aber ja, trotzdem fand ich es ganz nett, dass sie die Karte recycelt haben. Ja. Genau, das wäre es zu Venom. Das nächste Szenario habe ich von bei einigen gelesen, dass sie es nicht so toll fanden. Es gab jetzt auch eine Umfrage von Hall of Heroes. Da meinte der ein oder andere, wundert ihn nicht, dass Mysterio so weit unten ist. Ich finde Mysterio eigentlich ganz nett. Er selbst als Held, ich finde ihn auch gar nicht so gefährlich. Die Gefahr ist eben, dass man sehr, sehr, sehr viele Encounter-Cards aufbauen kann. Ich hatte auch schon Züge, da hatte ich dann, ich glaube, 11 Encounter-Cards gegen mich. Das war schon brutal, also mit zwei Spielern, ne, mit zwei Helden. Trotzdem habe ich es dann irgendwie rumreißen können. Es ist schwierig, das immer so wirklich gut unter Kontrolle zu haben. Und ich habe auch ein Riesentalent dafür, ganz, ganz früh Déjà-vu zu ziehen. Also die Karte ist ab der ersten Runde permanent in einem der Decks meiner Spieler. Ja. Mysterio, Jonas, was meinst du?
Ja, also ich schließe mich da auch dir an. Ich finde, er hat einen ganz gemütlichen, er ist von der Schwierigkeit halt so gemütlich zwischendrin, muss ich sagen. Mhm. Er ist jetzt nicht übermäßig stark, er ist auch nicht übermäßig schwach. Ja, da bauen sich oft viele Counter-Cards auf. Allerdings ist so ein bisschen die Sache bei ihm, finde ich, die meisten machen gar nicht so mega viel. Die sind zwar einfach wirklich lästig oder ärgerlich, ja. Aber manchmal geht es, dann deckt man 5 oder 6 Encounter-Karten auf, aber am Ende kommt nicht so viel bei raus. So habe ich zumindest bisher die Erfahrungen gemacht. Aber so an sich macht er mir schon viel Spaß. Ich war sehr gespannt auf diese Mechanik, dass man sich ja Encounter-Karten ins Deck mischt. Mhm. Spannend wurde es in dem Moment, wo ich allerdings zum Beispiel, kleines Beispiel, bei Tony Stark, Alter Ego, sagt ja der Futurist, du darfst 3 Karten, die obersten 3 Karten anschauen, eine nehmen, die anderen 2 weglegen. Dann war ich natürlich regeltechnisch erstmal überfragt, was mache ich denn jetzt? Ich darf jetzt 3 Karten ziehen, davon ist jetzt plötzlich eine Encounter-Karte dabei. Und wenn mir das richtig erklärt worden ist, und wenn nicht, verbessert mich bitte, ist das ja so, dass du dann tatsächlich zwischen den restlichen, also in dem Falle 2 auswählen darfst, eine ziehst und für die Encounter-Karte ziehst du tatsächlich nochmal eine. Also hat man da wohl irgendwie sogar, wenn man Glück hat, ein bisschen profitiert manchmal von der Mechanik.
Ja, ziehst du 3 Karten tatsächlich, ja.
So ist es manchmal bei ihm auch ein bisschen Glücksspiel. Also manchmal ist auch das Fearmonger, glaube ich, wo du deine ganze Hand discardest. Das kann auch nützlich sein unter anderem. Also er hat viele interessante Karten, die irgendwie sehr böse sein können, aber auch nicht so böse sein müssen. Und ja, also ich finde ihn ganz okay, so alles in allem, ja.
Ja.
Also ich hatte erstmal einen Schock, als gemütlich zu bezeichnen, ist auch sehr speziell. Aber ich weiß, was du meinst. Seine Werte sind dann nicht so überragend quasi, seine Boost-Icons sind nicht so überragend. Also irgendwie so richtig ernst nehmen kann man den als Schurken, nicht wirklich. So ähnlich wie so ein The Hood zum Beispiel.
Ich fand den Vergleich sehr interessant mit Hood. Ja, entschuldige.
Ich habe in Vorbereitung auf heute mit Erschrecken festgestellt, dass ich insgesamt erst zweimal gegen Mysterio gespielt habe. Also irgendwie
Okay.
fällt der bei mir auch hinten runter. Ist jetzt kein Charakter, der mir sonderlich zusagt. Da packe ich dann lieber Sandman oder Venom aus. Ja, der ist halt da quasi, ne? Also es wird jetzt also auch nicht sonderlich hoch in meinem Beliebtheitsranking, aber jetzt auch jetzt kein unangenehmes Szenario in dem Sinne, nicht so wie so ein Collector 1 quasi.
Ja.
Du hattest es ja vorhin schon angedeutet, seine Modulars beinhaltet ja dieses eine Set, was mit den Nemesis-Karten interagiert. Das ist halt schon so ein bisschen, das ist quasi fast sein Highlight in dem Sinne.
Ja, genau. Das ist einmal, es gibt ein Side-Scheme, das das Nemesis-Side-Scheme ins Spiel bringt. Das ist auch noch so eine Sache. Seine modularen Encounter-Sets, ganz ehrlich, die hätten auch nicht modular sein müssen, weil ich wüsste nicht, auf welchen Schurken ich die sonst spielen möchte. Also zumindest thematisch machen die relativ wenig Sinn, bei einem anderen Schurken zu spielen. Aber ich finde sie trotzdem ziemlich cool für Mysterio. Genau, das eine ist dieses Side-Scheme, das das Nemesis-Side-Scheme ins Spiel bringt. Und dann gibt es noch ein Attachment, das bringt den Nemesis Minion ins Spiel mit plus einem Lebenspunkt dann. Ja, also sehr wahrscheinlich sieht man sein Nemesis Side Scheme und oder sein Nemesis Minion häufiger als bei anderen Szenarien. Gefällt mir tatsächlich. Ich mag es, wenn die reinkommen. Ich finde auch Shadows from the Past oder Of the Past, ich bin mir gar nicht sicher. From the Past müsste es sein. Ich mag es, diese Karte zu ziehen. Ich freue mich über ein kleines bisschen, wenn mein Nemesis Minion kommt.
Ah, mich nervt es eher, weil da muss ich quasi die Karten beiseite holen, aufdecken, die Karten ins Deck mischen. Ich denke, oh, nicht schon wieder.
Ja.
Manchmal hilft es ja sogar quasi, ne? Weil wenn man jetzt gegen so
Ja.
einen super starken Schurken spielt, dann sind so eine Nemesis-Karten im Deck fast schon so ein bisschen Entspannung.
Ja, kann schon so sein, ja. Eine sehr interessante Karte in einem der modularen Encounter-Sets in Personal Nightmare ist das Fool's Paradise auf Deutsch. Das ist dieses Side-Scheme, auf dem das Acceleration-Token, der Acceleration-Token ist, das Hazard-Icon und das Crisis-Icon. Ist auch eine Karte mit Victory 1, das heißt, wenn die geschlagen ist, ist sie weg. Und die gibt jeder Identity plus 2 Handgröße, was ja auch super klingt erstmal. Das Problem ist, es dauert eine Runde, bis ihr diese Karten auf die Hand bekommt, im Normalfall. Und das zweite Problem in diesem Szenario ist ja, wenn ihr mehr Karten zieht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Encounter-Cards zieht, ja auch höher. Also eine Karte, die so ein bisschen zwiespältig ist. Die ist auch relativ schwierig zu clearen. 6 Bedrohungsmarker pro Spieler, wenn es ins Spiel kommt. Hatte ich jetzt tatsächlich bei meinem letzten Spiel, das war sehr, sehr unglücklich. Ich kam zu einem echt blöden Zeitpunkt. Ich habe ein bisschen gegambelt mit dem Main Scheme. Und dann kam diese Karte und tatsächlich konnte ich
Ja.
dann nicht 12 clearen plus nochmal was vom Main Scheme wegnehmen. Hat mich dann zumindest die erste Phase des Main Schemes gekostet.
Auf Deutsch heißt die gute Karte Wolkenkuckucksheim. Hatte ich tatsächlich
Okay.
vorgestern oder so auch draußen und ich habe dann tatsächlich sogar das +2 Handlimit vergessen an der Stelle.
Ja.
Ja, ich muss sagen, ich habe eine ganz witzige Erfahrung mit der Karte gemacht. Es war ein Vierspielerspiel, passiert selten. Naja, je mehr Spieler da sind, desto weniger schlimm ist natürlich die zusätzliche eine Counterkarte, muss man sagen.
Ja.
Das Interessante war, die haben mir auch direkt rausgesucht in der ersten Runde mit One Way or Another. Wo du ja das Side-Scheme praktisch aus dem Encounter-Deck suchen darfst und das rausbringst und 3 Karten ziehst. Ja, und dann hatten wir in der ersten Runde dieses tolle Teil draußen liegen und wir haben ein 4-Spieler-Spiel, jeder eine zusätzliche Handgröße von 2 gehabt. Das hat uns dann tatsächlich recht gut gepusht,
Das glaube ich. Ja. Ja, welche Helden habt ihr gespielt? Weißt du das noch?
ja. Das weiß ich gerade nicht mehr, nee.
Aber du musst dann ja auch die 24 Bedrohungen erstmal da wegkriegen, ne? Die dann drauf liegen.
Das stimmt auch, ja. Haben wir aber geschafft. Das ist alles super glimpflich verlaufen. Ja.
Ja. Es kommt gerade eine Frage im Chat. Da hat gerade jemand nachgeschaut. Peter Parker gilt selber nicht als Web Warrior. Also Peter Parker Spider-Man aus der Grundbox gilt nicht als Web Warrior. Das wurde durch diese Box noch nicht nachgeholt oder erratiert. Das wird auch nicht erratiert. Es wird eine Karte geben, die man auf Spider-Man Peter Parker und auf Spider-Woman spielen kann. Ich glaube, mit dem Spider-Ham-Set kommt
Ja.
die. Und dann bekommen sie den Web Warrior Trade. Ich glaube, wir können uns die auch mal, zumindest die, die das hier gerade als Video oder im Livestream gucken, mal kurz anschauen. Genau, lasst mir ganz kurz Zeit, das zu suchen. Ihr beiden könnt ja schon gerne einmal mit meiner Meinung nach dem besten oder dem spaßigsten Szenario zumindest in dieser Box weitermachen, den Sinister Six. Die sind ja so ein bisschen der Namensgeber.
Ja, Björn, willst du anfangen?
Ja, ich dachte mir schon, dass das für dich oder vielleicht sogar für euch beide das spannendste oder schönste Szenario ist. Es geht so für mich. Also ich finde es jetzt nicht, ich finde das andere besser. Diese Mechanik quasi mit Bedrohung von dem Side-Scheme zu entfernen, um dadurch zu gewinnen, um mir zu entkommen in diesem Falle, kennen wir ja schon von Collector 2. Also dann spiele ich lieber Collector 2. Da finde ich quasi, dass das besser umgesetzt, weil du weiter vorankommst im Museum und der Kollektor wird stärker, je weiter du vorankommst. Hier wird ja einfach nur, wenn ihr wild, die Schurken ausgetauscht. Ich bin auch kein Riesenfan von diesen uralten, von diesen klassischen Spider-Man-Schurken. Das Szenario ist okay für mich. Das ist wahrscheinlich besser als Wrecking Crew, was ich bisher immer noch nie gespielt habe. Aber es ist okay.
Ja. Bevor wir dir jetzt erklären, warum du Unrecht hast. nein.
Change my mind.
Warrior of the Great Web heißt diese Basiskarte, die bei Spider-Ham dabei ist. Es ist eine Upgrade-Karte für eine Ressource. Für die das gerade als Podcast hören, lese ich es mal kurz vor. Wird an einen Charakter attached, der Spider in seinem Namen hat, also Spider-Man, Spider-Woman, maximal einmal pro Charakter. Der ausgerüstete Charakter bekommt den Web-Warrior-Trait und bekommt auch noch eine Response-Fähigkeit. Nachdem ein Web-Warrior-Verbündeter das Spiel verlässt, bekommt ausgerüsteter Charakter plus ein Angriff bis zum Ende der Phase. Also es boostet auch noch die Stats, wenn wieder ein Web-Warrior das Spiel verlässt. Das kann man ja mit anderen Web-Warrior-Karten noch kombinieren. Also hier wird es noch die ein oder andere Kombinationsmöglichkeit geben. Es geht natürlich auch auf Charaktere, die Spider im Namen haben und schon den Web-Warrior-Trait haben. Also es geht auch für Spider-Man Miles Morales und es geht auch für Ghost Spider, diese Karte. Wir kriegen dann diesen Trait halt nicht nochmal dazu. So, okay. Sinister Six, Jonas.
Ja gut, fange ich mal mit dem exakt gegenteiligen Argument an. Also ich finde sie wirklich, wirklich gut. Ich muss sagen, du hast kurz die Wrecking Crew angesprochen, Björn. Es ist wirklich, die Wrecking Crew ist in meinen Augen und in auch vielen anderen Augen wirklich ganz komisch designt. Sie macht mir überhaupt keinen Spaß. Und sie haben daraus gelernt, und zwar richtig gut. Deswegen bin ich vielleicht auch froh, dass sie die Wrecking Crew gemacht haben, weil dadurch kriegen wir sowas Tolles wie die Sinister Six, weil da hat dieses Konzept ziemlich gut geklappt. Ich finde es gerade cool, dass du immer wieder jemanden aktiv hast. Also man hat ja die Sinister Six und da sind ab Anfang an X plus 1, also Spieleranzahl plus 1 der Gegner, der Villains sind aufgedeckt. Die haben alle, ich glaube, 8 bis 10 Leben, oder? Bin ich da im richtigen
Radius? Einer hat 7, Bullsch hat 7.
7 bis 10.
7 bis 10. Und ich finde es unglaublich spaßig, wirklich unglaublich spaßig, die nach der Reihe umzukloppen. Um zu warten, dass sie wieder auftauchen, um sie wieder umzukloppen. Und das bringt halt eine Dynamik rein. Und dann kommen die natürlich immer wieder gemeinsam zusammen. Dann darfst du Fred entfernen, wenn du die umgekloppt hast, was du ja machen möchtest. Es ist ein anderes Feeling wie beim Collector. Da gebe ich dir auch recht, Björn. Beim Collector ist das ein bisschen entspannter einfach. So diesen Fortschritt machen, hier und da weiterkommen. Und hier ist es wirklich dieses auf der Flucht sein. Du musst immer wieder Gegner zurückschlagen. Und wirst dafür halt belohnt, indem du Fred entfernen darfst. Und das spielt sich in meinen Augen wirklich so angenehm. Und wenn man dann auch mal mehrere in einem Zug besiegen kann, es macht einfach unglaublich Spaß. Ne? Mhm. Und was soll ich noch groß zu sagen? Ja, man sollte vielleicht minimal gucken, dass man halt gesetupt ist, weil ab dem, wenn man das erste Main-Scheme geschafft hat sozusagen, Side-Scheme, sorry, genau. Dann hat man leider permanent ein Hazard-Icon. Ist das Hazard?
Ja, mit der Encounter-Karte? Genau. Plus eine Encounter-Card jede Runde.
Das geht dann aber auch. Ich habe mir das am Anfang bevor die Box rauskam, habe ich mir dann schon gedacht, oder ich glaube, als die Box dann da war, ich weiß gar nicht, ob das schon gespoilert war, jedenfalls habe ich mir dann echt Sorgen gemacht und dachte mir, oh, so viel Fred und dann noch, aber wenn du da mal so an dem Punkt angelangt bist, dann kommst du da richtig gut durch. Und ja, also ich muss sagen, absolut gut getroffen, das Szenario, macht unglaublich viel Spaß.
Ja, also Björn, ich kann auch verstehen, wenn man sie nicht mag, ja. Aber ich muss halt, ich bin da auch voll bei Jonas. Ich liebe dieses Szenario einfach. Erstmal sind es die Sinister Six, das ist schon mal thematisch so super geil. Und dann mag ich eben E-Szenarien, in denen man viele Minions cleart. Gut, das sind jetzt keine Minions, aber sie haben schon so Eigenschaften von Elite-Minions. Sie haben nicht sehr viele Lebenspunkte. Sie sind jetzt alleinstehend auch nicht ultra stark. Gut, Scorpion hat einen Angriff von 3, aber andere eben nicht. Kraven hat eine super nervige Fähigkeit. Aber trotzdem ist jetzt keiner so, dass man sagt, darauf ein komplettes Szenario aufbauen, auf einen der Charaktere, wäre wahrscheinlich ziemlich langweilig. Und das würde auch nicht zu diesen Charakteren so richtig passen. Und die sind eben zu sechst, oder sie haben sich zusammengetan zu sechst, damit sie überhaupt eine Chance gegen Spider-Man haben. Und ich finde, das kommt auch so ein bisschen rüber. Sind eben, naja, verhältnismäßig schwache Schurken. Aber sie kommen halt immer wieder. Es sind quasi unsterblich. Auch das ist eine sehr nette Mechanik, die mir in anderen Szenarien auch sehr, sehr gut gefällt. Und Collector 2, hattest du ja auch schon angesprochen, Björn, ist auch ein Szenario, das mir auch sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und da haben wir auch wieder diese Mechanik, dass wir sehr viele Bedrohungsmarker entfernen müssen, um eben zu entkommen. Setup hilft da auf jeden Fall. Also wenn man ein richtiges Setup hat, dann ist man extrem schnell geflohen. Das sind ja dann 5 Bedrohungsmarker plus 10 für jeden Spieler auf der zweiten Sideschema-Seite. Also es ist ein doppelt bedrucktes Sideschema, wenn das die erste Seite besiegt ist, mit 10 Bedrohungsmarkern plus 10 für jeden weiteren Spieler. Wenn ihr zu zweit spielt, also 30 zum Beispiel. Genau, wenn das besiegt ist, flippt die Karte. Und dann habt ihr bei zwei Spielern zum Beispiel nochmal 25 Bedrohungsmarker. Wenn man ein gutes Setup hat, dann ist man hier in 2 Runden auch entkommen. Ja. Das Szenario ist auch nicht sehr schwer, finde ich. Ich finde es auch wirklich, wirklich einfach. Und auch der Expert-Modus macht es nicht sehr viel schwieriger, dadurch, dass die Gegner nicht stärker werden. Aber ich liebe es trotzdem, dieses Szenario zu spielen, immer Gegner zu clearen, die einem wirklich Probleme machen können, weil das ist die einzige Gefahr, die besteht. Es sind alle Schurken draußen, werden die Encounter-Cards gemeiner.
Dann stellen wir doch mal die These auf, mit der Wrecking Crew haben sie ins Klo gegriffen, mit den Sinister Six haben sie es dann weiterentwickelt und mit Attack of the Mansion in der X-Men-Box werden sie es perfektionieren.
Ja. Ich muss schon sagen, bei Tower Defense haben sie schon draus gelernt, mit Proxima Midnight und Corvus Glaive sind zwar nur 2 Schurken, aber auch mehr als ein Schurke und ich finde, da haben sie schon draus gelernt. Das Szenario hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und ja, Sinister ist einfach, also nach dem, was ich von der Mutantenbox da gesehen habe, zumindest von diesem Szenario gesehen habe, glaube ich nicht, dass es besser wird als die Sinister Six, aber ich freue mich auch, wenn es anders kommt. Ja. Das modulare Encounter-Set gefällt mir auch gut, eigentlich nur in einer einzigen Karte, weil diese Life-Size-Decoy-Minion-Karte einfach so unfassbar bescheuert aussieht. Unter anderem sind hier richtig, richtig gute Artworks dabei, diese Life-Size-Decoy. Oder auch Coordinated Effort, ich weiß leider wieder nicht, was sie auf Deutsch heißt, wo sie alle die Hände zusammenstrecken und Hobgoblin natürlich eine Bombe in der Hand hat und Dr. Octopus nicht seine eigene Hand nimmt.
Ja. Coordinated Vorgehen, ja, stimmt. Ja.
Oh, schöner Name.
Ja, auf jeden Fall. Mag ich sehr. Also dieses ganze Szenario ist auch einfach durch die erzählerische Ebene macht es mir so viel Spaß. Ist wirklich, wirklich gut.
Ja. Ja, ich finde halt, egal mit welchen Helden du durchgehst, ich war mal mit Iron Man und War Machine gegen die Sinister Six, es fühlt sich einfach witzig an. Dann repulserst du und War Machine schießt in alle Richtungen. Ja, schon sehr interessant. Ja.
Das Szenario haben wir auch letztens zusammengespielt, ne?
Ja, ich glaube sogar schon. Ja, doch, tatsächlich.
Wir haben das doch zu dritt zusammengespielt, stimmt. Ja, genau, ja, stimmt, war Spaß. Habe ich Hawkeye gespielt? Gott, war das eine schlechte Hawkeye-Runde. Aber wir haben am Ende gewonnen, weil Iron Man, du hattest Iron Man dabei. Oh, das war eine starke Iron Man-Runde. Ja, das war cool, auf jeden Fall.
Darf ich kurz noch eine Frage an Björn richten, die mir sehr am Herzen liegt? Björn, wie heißt denn bei dir die Karte Teamwork makes the dream work? Auf Deutsch.
Warte, ich schau nach.
Teamwork makes the dream work, wo ist denn die? Ist das eine Sinister-Karte oder ist das eine modulare?
Das ist modular bei den Guerilla-Tactics. Jeder Gegner kriegt ein Scheme und ein Attack.
Wird jetzt ganz langweilig. Traumhaftes Teamwork.
Ah, okay, gut. Ah. Das hat mich jetzt wirklich interessiert. Danke dir.
Okay. Ja. Dann kommt das letzte Szenario. In meinem Video dazu war ich eigentlich noch einigermaßen angetan, muss ich sagen. Und je öfter ich das gespielt habe, vielleicht hatte ich auch anfangs nur richtig, richtig gute Runden, aber mittlerweile eben nicht mehr. Je öfter ich das gespielt habe, desto weniger gut hat es mir gefallen. Ich mag die Idee von Venom Goblin sehr. Also ich finde auch artworkmäßig ist das klasse. Ich finde es in der Story, wie es auch in der Kampagne dann in dieser Story kommt, sehr, sehr interessant, dass er dann quasi Venom den Symbionten stiehlt und dann hat man eben nicht mehr Venom als Verbündeten in der Kampagne dabei, weil eben sein Symbiont weg ist. Finde ich sehr, sehr gut. Die Mechanik mit diesen Glider-Countern ist schon ja, jetzt nicht so richtig krass neu und innovativ. Drei Main-Schemes im Spiel zu haben, schon natürlich fordert das auch so ein bisschen Arbeit. Man muss auf jede Runde überall Bedrohung hinlegen und das ist auch so ein bisschen das Problem. Die Menge an Bedrohung, die platziert wird, ist schwer zu handeln. Und dazu kommen noch extrem starke und gemeine Encounter-Cards dazu. VR1 zum Beispiel ist ein Attachment, das er dabei hat, gibt ihm +3 Scheme, +3 Attack. Also, dass du von Venom Goblin gewone-shottet wirst, ist jetzt nicht unbedingt unüblich. Die Karte loszuwerden kostet dich eine Ressource von jedem Typen. Sowas wie Ironheart kriegt da echt Probleme tatsächlich, weil eventuell nicht alle Ressourcentypen verfügbar sind. Also muss ich leider sagen, dass mir Venom Goblin nicht mehr so gefällt. Ich bin auch mittlerweile so, dass ich gar nicht mehr so richtig, richtig schwierige Szenarien toll finde, sondern lieber eher entspannte Spiele. Das war früher auch mal ein bisschen anders, aber mittlerweile habe ich es lieber ein bisschen entspannter und da passt das auf jeden Fall nicht so rein, finde ich.
Also Licht und Schatten bei mir so ein bisschen. Ich hatte grundsätzlich so ein bisschen Sorge vor dieser Box. Wir waren im Weltall, wir waren bei Thanos, jetzt gehen wir zurück auf die Erde. Der Kartenpool der Spieler steigt. So ein Sandman darf sich jetzt nicht irgendwie schwerer anfühlen als so ein Thanos. Tut er ja auch nicht. Wir haben andere Mechanik gerade auch in diesen Szenarien. Und so ist es beim Endgegner ja auch. So ein Venom Goblin, der kann zwar hart zuhauen, aber haut er doch wieder nicht so hart zu wie so ein Thanos oder Roland, finde ich. Hier ist dann der Fokus eher auf dem Widerstand. Ne? Wie du sagtest, diese drei Main Schemes dann zu handeln. Ich finde es designtechnisch hätte ich jetzt Venom Goblin nicht gebraucht. Also ich denke, da hätten sie andere Schurken, bekanntere Schurken nehmen können.
Ja, gar nicht.
Das genau zum Beispiel. Das finde ich so ein bisschen schade, so ein bisschen unnötig an der Stelle. Das Szenario finde ich gut. Kann man immer mal einbauen. Ist halt wie gesagt eine andere Art der Herausforderung. Da habe ich jetzt hab ich ein positiveres Fazit als du zumindest. Hm.
Ja, ich muss sagen, da mir das ein bisschen zu stressig war, das modulare Set Goblin Gear, ich meine, wir haben ja den Advanced Glider, der war ja in der generellen Community sehr interessant angesehen, weil einige berichtet haben, wie du schon sagtest, Box, wenn du mal eine doofe Runde hast und du den Glider aufdeckst und du ganz doof Pech hast und der VR1 hat oder so und der Gegner sich gegen dich aktiviert, also das kann schon richtig, richtig unfair krass werden. Also so Ronin-mäßig. Ich habe Goblin Gear tatsächlich mit dem anderen Goblin Gimmicks, glaube ich, sind es, ne? Von, ja. Genau. Habe ich da mal ausgewechselt. Das war dann schon angenehmer, sage ich mal. Prinzipiell muss ich auch sagen, ich liebe die Artworks an sich. Mit Lower Manhattan, Midtown Manhattan, Upper Manhattan. Eine richtig, richtig tolle Idee. Auch, dass das dann praktisch irgendwann, wie sagt man, verseucht, übernommen ist eben, ne?
Ja.
Eingenommen, wie auch immer. Finde ich so von der Idee super, super interessant. Spielt sich halt alles ein bisschen, man muss halt einfach schauen, ja, es wird unübersichtlich, klar. Wir bekommen gerade tatsächlich eher mehr Lust, ihn mal wieder zu spielen, aber ich glaube nicht ganz mit dem modularen Set, das vorgeschlagen ist, ja.
Ja, Goblin Gimmick sollte ich vielleicht auch mal reinpacken. Gerade dieser Goblin Glider ist halt so widerlich. Ja. Und es ist auch relativ wahrscheinlich, dass da kommt. Ist ja noch ein Treachery-Card dabei, dass diese Karte auch ins Spiel bringt. Ich hatte halt auch schon so oft Pech. Hab den aufgedeckt, hatte zwei Encounter-Cards und die andere ist natürlich dann, dass ich angegriffen werde. Also wurde ich dann in einer Runde dreimal angegriffen.
Ja.
Das überlebt kaum ein Held. Also, ne? Du kannst nicht jeden Angriff verteidigen und dann, wenn du Pech hast, ziehst du auch noch eine Karte mit vielen Boost-Icons, dann bist du schnell mal weg. Und das hat mir so ein bisschen den Spaß genommen, weil man sich eben nicht immer gegen alles wehren kann. Es liegt nicht immer in der Hand des Spielers oder weniger als bei anderen Szenarien zumindest. Ja, ich glaube, ich werde es erstmal nicht mehr anrühren, so schnell zumindest.
Ja, in der Kombination mit We Are One halt mit 3 Attack, da hat er halt eine Base Attack von 6 in der Zweier in Version 2.
Genau.
Und dann öfters angreifen mit Gleiter oder so, da bist du bei 6, 12, 18. Also, es summiert sich.
Ja. Er ist der letzte Gegner in der Box. Er muss hart sein, er sollte hart sein zumindest. Ja. Das passt auch. Ich finde ihn auch wirklich hart. Ich finde ihn schon in Standard recht schwer. Aber ja, das ist auch so hart. Seine Expert-Variante. Man bekommt 3 Encounter-Cards, wenn der aufgedeckt wird, auch noch dazu. Was man ja schon von Green Goblin kennt. Retaliate hat er dann auch noch. Hat 21 Lebenspunkte pro Spieler. Das ist spaßig.
Ja, also meine Erfahrungen hier beruhen auch meistens auf Standard. Ich glaube, ich ein, zwei Szenarien auf Expert ausprobiert, aber längst nicht alle und auch nicht im Rahmen einer Kampagne.
Mhm. Ja. Überhaupt der Schwierigkeitsgrad. Ich finde den insgesamt niedriger als in den beiden vorangegangenen Kampagnenboxen. Höher als in Rise of Red Skull. Aber ich finde, es ist ein sehr angenehmer Schwierigkeitsgrad. Also der Unterschied zwischen Standard und Expert ist schon spürbar. Wenn man entspannte Spieler haben möchte, spielt man Standard. Ist überhaupt gar kein großes Problem zumindest. Und Expert sind die jetzt auch nicht unüberwindbar, aber durchaus fordernd. Außer Sinister Six. Die sind einfach.
Ja, also ich kann mich da auch anschließen. Ich muss generell so, wenn wir jetzt beim Gesamtfazit so ein bisschen bei der Box sind, auch sagen, ich mag von allen Boxen aktuell, liegt vielleicht auch einfach daran, dass es die neueste Box ist, aber ich finde, jedes Szenario ist eben sehr besonders, so auf seine Art und Weise, besonderer als die anderen Gegner, sage ich mal, also die anderen Gegner in den anderen Boxen, so mal verglichen. Und ich mag das Niveau auch von der Box. Ich finde die Gegner, jeden Gegner wirklich toll designt. Eben Expert, Standard, wie du schon gesagt hast, was die Unterschiede angeht. Alles in allem, ich bin total fasziniert von der Box. Ich muss sagen, also mich hat die Box wirklich zufriedengestellt.
Ja. Lasst uns noch mal die Szenarien ranken, wie beim letzten Mal von 1 bis 5.
Ja, gerne. Dann darfst du auch gleich anfangen, weil ich damit nicht dran gerechnet habe und das kurz überlegen muss.
Sandman, Venom Goblin, Sinister Six, Mysterio.
Puh. Okay.
Aber bei so einem Ranking war ich noch gar nicht dabei gewesen in den Podcasts. Ja gut, Box, soll ich weitermachen?
Oder ja, kannst gerne weitermachen.
Okay, dann fange ich mal an. Die Qual der Wahl natürlich, nehme die Sinister Six auf 1, Sandman auf 2. Also wir gehen von gut nach schlecht, oder mache ich gerade was falsch? Ja. Nein. danach würde ich sagen, als drittes Venom. Dann kommt Mysterio und dann Venom Goblin. Ich glaube, ich habe alle genannt.
Ja.
Aber auch schwer zu sagen.
Ja, also ich finde auch, das Niveau der Szenarien ist schon sehr dicht beisammen.
Ja,
Für mich ist Sinister Six auch die Nummer 1. Und Venom, Sandman und Mysterio sind sehr, sehr gleichwertig für mich. Ich würde sagen, Venom vor Sandman, vor Mysterio. Aber alles echt knapp. Also wirklich. Ja. Und dann kommt Venom Goblin. Also jetzt auch nicht das allerschlimmste Szenario. Es ist nicht Collector 1, es ist nicht die Wrecking Crew. Aber es wird jetzt auch nicht mein Lieblingsszenario, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
Und um den Ball nochmal aufzunehmen, also ich glaube, ich finde die Galaxy's Most Wanted Box doch ein Tick besser, aber dann würde ich Sinister Motives quasi für mich persönlich einordnen.
Hm. Ja, ja, ist so knapp, ist so schwer zu sagen, ist manchmal so ein bisschen tagesformabhängig auch. Aber ja, könnte schon sein, die Galaxy Most Wanted Box hat eben auch für mich als Spieler der englischsprachigen Ausgabe einen hohen Stellenwert, weil sich viele Spieler und unter anderem ich auch schwierigere Szenarien gewünscht haben. Und das hat die Galaxy Most Wanted Box damals auch einfach gebracht. Das war halt wirklich hammerharte Szenarien. Und deswegen hat das schon einen hohen Stellenwert bei mir. Wenn ich das jetzt so jetzt betrachte, welche Box ich am liebsten spiele, welche Szenarien aus den Boxen ich am liebsten spiele, dann kommen die meisten Szenarien wahrscheinlich aus der Sinister Box. Aber ist halt auch wirklich, wirklich knapp. Die Mad Titans Shadow Box fand ich eigentlich auch von den Szenarien her wirklich gut. Zumindest zwei, drei Szenarien. Und ja, mittlerweile bin ich auch ein bisschen versöhnlicher mit der Red Skull Box. Aber ja, Sinister oder Galaxy Most Wanted sind wahrscheinlich schon die Nummer eins.
Also ich möchte gar nicht groß auf die Frage eingehen, denn da müsste ich jetzt sehr viel Herzblut irgendwie reinstecken, um zu sagen, was schlecht, besser schlecht ist. Ich würde persönlich zwar auch die Rise of the Red Skull eher am Ende setzen, aber ich muss auch sagen, ich mag es einfach, die Übersicht zu online zu haben und tagtäglich einfach mir zu überlegen, also wenn ich mal spiele, einfach zu gucken, welcher von denen, ohne groß zu sagen, diese Box oder diese Box. Also die Mischung macht es ganz, ganz klar.
Ja. Ja. Genau, damit ist quasi das Fazit ist ja auch schon irgendwie bei uns allen so ein bisschen durch, ne? Also jeder von uns findet, glaube ich, die Box alles andere als schlecht. Ein Thema habe ich aber noch, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, und zwar die Karten, die noch zusätzlich dabei sind, die Teil der Kampagne sein können und außerhalb der Kampagne Teil eines jeden Decks sein können. Da ist einmal der Verbündete, der Basisverbündete Venom, Eddie Brock, und dieser Symbiontenanzug. Ja, Venom, Eddie Brock. Wenn man, ich versuche das ja immer irgendwie in Kosten umzurechnen. Lohnt sich dieser Charakter, wenn man das gegen die Kosten rechnet, die er halt mit sich bringt? Und das sind 4 Ressourcenkosten. Er kommt mit 2 Sword, 3 Attack, 6 Lebenspunkten, was halt echt viel ist. Er hat eine wirklich recht starke Fähigkeit. Denn nachdem eine Encounter-Card aufgedeckt wird, kann er einen Damage zugeteilt bekommen und kann dann Schaden einem Gegner machen, gleich der Icons auf der Karte. Und da zählen Boost-Icons als auch dieses Sternchen-Icon. Dafür generiert er auch jede Runde eine zusätzliche Encounter-Card. Und wenn man das jetzt versucht, irgendwie so ein bisschen durchzurechnen, was ist was wert, ich will das jetzt nicht detailliert machen, aber dann kommt man schon so auf die Kosten von 4 Ressourcen, dass sich das ungefähr aufhebt. Ich finde ihn nicht, also ich spiele ihn tatsächlich selten. Bei Nova kann sich das lohnen, weil er eben auch eine Joker-Ressource mitbringt. Ansonsten spiele ich ihn eigentlich nicht, weil mir diese zusätzliche Encounter-Card dann zu unberechenbar ist.
Jetzt schließt sich sozusagen der Kreis. In meinem Nova Leadership Deck habe ich ihn auch dabei. Da habe ich ja auch wieder gesagt, dass Power in All of Us dabei. Wenn ich ihn dann leichter spielen lässt, da leistet er schon ganz gute Dienste.
Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen spielerabhängig. Mehr Spieler macht die Karte immer interessanter, da die Encounter-Karte nicht mehr diese krasse Gewichtung hat wie Solo. Ich habe sie in keinem Deck drin. Sie hat halt natürlich keinen interessanten Tech. Sie ist kein Avenger.
Auch kein Web Warrior.
Kein Web Warrior. Also es synergiert mit jetzt nicht mit solchen Karten. Wäre natürlich, glaube ich, auch ein bisschen zu stark da natürlich. Ja, ich glaube, es hebt sich so alles in allem auf, ja.
Ja. Dann kommen wir zu der anderen Karte, die finde ich nach wie vor super schwer irgendwie einzuranken, einzuschätzen. Ich spiele sie nicht, weil der Impact, egal in welche Richtung, einfach irgendwie zu groß ist. Dieser Symbiontenanzug, ein Upgrade für 4 Ressourcen, maximal 1 pro Deck. Der Identity bekommt +1 auf ihre Basic Power und +1 Handgröße und 10 Lebenspunkte. Das ist so massiv, das ist so unfassbar viel. Dafür gibt es natürlich auch ein dauerhaftes Hazard-Icon, also wieder eine weitere Encounter-Card. Und Eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz sagen, weil ich häufig gelesen habe, die ist super mit Star-Lord. Nein, die ist nicht super mit Star-Lord, weil die Encounter-Card gibt es ja erst in der gegnerischen Phase. Und ihr wollt im Zweifel bei Star-Lord die Encounter-Cards in eurer Phase haben. Es gibt relativ wenig Karten, die Star-Lord was bringen, wenn er in der gegnerischen Phase mehr Encounter-Cards hat. Es gibt ja Schadenvermeidung, das bringt aber auch zu diesem Zeitpunkt noch nichts, weil die Encounter-Karte auch später kommt. Von daher ist die Karte nicht sehr gut für Star-Lord geeignet.
Ja. Ich muss mich da auch in gewisser Weise anschließen. Ich finde, ich habe, wie gesagt, schon einige Decks gesehen, die die Karte gespielt haben. Und ich weiß nicht, das ist ein persönlicher Rat von mir. Vielleicht seht ihr das auch anders, das ist auch in Ordnung so. Aber wenn ich eine Bitte an alle Spieler draußen habe, überlegt euch wirklich, inwiefern man den Mehrwert hat. Weil ich finde, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ein Quicksilver zum Beispiel. Da ist die Karte durchaus krass, denn sie boostet die Hitpoints, sie gibt die Handgröße und sie gibt +1 auf alles. Das ist ein Held, wo ich sage, macht Sinn. Gerade auch im Multiplayer, da geht das wieder eher besser. Aber man muss halt auch denken, bei welchen macht es halt vielleicht nicht so sehr Sinn. Ne? Bei Helden, die sich öfters aktivieren, die eine hohe Basic Power oder so haben, oder wie Quicksilver, der, ich meine, +1 auf alles ist bei ihm schon ein krasser Boost.
Ja.
Aber bei anderen Helden, die sich jetzt nicht gerade wieder ready machen, wie ja, gut, High könnte man auch anders spielen, aber ja, ich meine, ihr wisst, was euer Lieblingsheld ist, aber ich würde, man muss es sich wirklich überlegen, ob es die Karte wert ist oder nicht. Das ist so ein bisschen meine Einschätzung, denn eine Encounter-Karte kann man schlucken, aber man muss überlegen, das summiert sich ja. Runde für Runde für Runde. Und auch, was auch wichtig ist, wenn diese Karte mal discarded wird, was mittlerweile durch ein paar Karten tatsächlich sehr bewusst passiert, mit Discard Highest Cost Upgrade oder sowas, verliert ihr instant 10 Hitpoints. Das heißt, man könnte auch sterben durch diese Karte. Muss man im Hinterkopf behalten.
Ja.
Ja.
Ich habe mich selber auch noch nicht an die Karte herangetraut. Wir hatten letztens ein Vierspieler-Spiel und quasi ich habe dann die Decks für die Leute zusammengestellt und die eine Freundin, ein Pärchen, sie spielt immer gerne Black Panther und dann habe ich hier quasi diese Karte mit ins Deck gemischt. Sie kennt die Karte und die Augen wurden sehr groß, als sie diese Karte dann gezogen und sie durchgelesen hat und ich war sehr gespannt, ob sie denn Angst hat vor der Karte oder begeistert sein würde von der Karte und sie war sehr begeistert. Hat sie dann gleich ohne Rücksicht auf Verluste ausgespielt und war im Vierspieler-Spiel ist natürlich auch eine zusätzliche Encounter-Karte leichter zu verkraften dann.
Ja.
So viel wurde dann aus Black Panther der Venom Panther.
Ja, das ist auch so eine Sache, sie passt irgendwie, also klar ist dieser Eindruck oder diese Vorstellung bestimmt ganz cool, aber sie passt auch so Storytelling-technisch nicht so wirklich auf viele Helden. Und das ist für mich auch immer so ein bisschen so ein Aspekt. Ich mag immer sehr themenbasierte Decks und da passt dieser Symbiontenanzug, bei Spider-Man passt da rein, ne? Keine Frage. Es gibt noch den einen oder anderen, der schon mal diesen Anzug getragen hat. Zum Beispiel würde er bei Venom irgendwie gar nicht passen, weil Venom hat seinen Anzug ja schon. Da noch einen Anzug drüber ziehen, klingt einfach ein bisschen komisch. Ja, also das ist auch so eine Karte da. Ich habe mich auch zu wenig damit beschäftigt, um da jetzt irgendwie das Value zu errechnen und zu sagen, ab diesem und diesem Zeitpunkt lohnt sie sich oder wenn ihr sie erst dann und dann spielt, dann lohnt sie sich. Ich habe die Karte das allererste Mal gesehen und mochte sie auch einfach nicht. Es war einfach zu viel, was da passiert. Das, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so. Aber wie du schon gesagt hast, Jonas, natürlich auf Quicksilver, +1 auf alle Werte, kann sich auf jeden Fall
lohnen.
Wenn man da drauf aus ist, also vielleicht auch Spider-Woman, die auch ihre Stats boostet,
oder kann man Cap das
machen. Ja, genau, oder Cap, der sich immer wieder ready macht. Auf sowas wie Miss Marvel dann eher nicht. Ich finde, es ist eine Karte, diese Mechanik auf dieser Karte hätte ganz gut als Hulk-Karte irgendwie gepasst. Ich spiele sie, weil sie mechanisch, finde ich, irgendwie zu Hulk passt, auf Hulk. Aber so viel besser wird er natürlich auch nicht. ja, und davon mal abgesehen, benutze ich die auch überhaupt nicht. Ja. Okay. Ja, dann cool. Habt ihr noch irgendwas zu sagen, was wir vergessen haben? Noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was noch angesprochen werden muss, eurer Meinung nach?
Von meiner Seite aus nicht.
Alles gut. Na, mir fällt jetzt auch nichts großartig ein. Nein.
Sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir erst einmal up to date mit dem Kampagnenboxen, was den Podcast angeht. Zumindest, da müssen wir mal schauen, was wir als nächstes für ein Thema finden. Da wird uns mit Sicherheit was einfallen. Ansonsten, so weit weg ist die nächste Kampagnenbox dann auch nicht mehr. Die kommt ja dann Ende September. Der 30.09. ist momentan noch angedacht. Dann kommen die Mutanten. Ich weiß, dass sich zumindest Björn auf jeden Fall freut. Jonas, wie sieht es bei dir aus? X-Men?
Yeah. Ja, super. Also okay. Ich bin zwar immer mehr der Avengers-Fan gewesen, aber rein, weil es einfach auch was Bekanntes und Neues ist, super, super große Freude, ja.
Ja, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt nicht so der allergrößte X-Men-Fan, aber da bin ich schon sehr stark darauf fokussiert, dass ich einfach gute Szenarien haben möchte, gute Mechaniken haben möchte. Und zumindest die beiden Helden sehen auf den ersten Blick schon mal sehr, sehr interessant aus. Bei den Szenarien haben wir jetzt noch nicht ganz so viel gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Magneto. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch wieder ein hammerharter Boss wird. Ja, man darf gespannt sein. Die nächsten Veröffentlichungen werden dann erstmal noch weitere Spider-Verse-Charaktere sein. Da werden natürlich dann auch wieder Videos und so weiter zu kommen. Ich bedanke mich wie immer richtig, richtig herzlich. Jetzt habe ich den nochmal verantwortet, sorry. Sehr herzlich wollte ich sagen. Sehr herzlich bei euch beiden. Ich finde es immer klasse, dass ihr euch so häufig die Zeit dafür nehmt. Und freue mich natürlich auch jedes Mal, wenn ihr dabei seid. Auch ihr könnt es beim nächsten Mal dann auch wieder einrichten. Dann auch natürlich ein herzliches Dank an alle Zuhörer, an alle Zuschauer und tschüss Björn, tschüss Jonas, tschüss liebe Zuschauer, macht's gut.
Tschüss, tschüss. Ciao.